Guten Morgen, Tabea. Ich laufe gerade durch Köln und bin gerade an der alten Praxis vorbeigelaufen, wo ich meine Therapie gemacht habe. Und ich dachte, das könnte auch mal ein spannendes Thema sein, über das wir in unserer nächsten Podcast-Folge sprechen können. Let me know. Ich freue mich.
Das ist Studium und Mental Health, der Podcast für Studierende mit mir, Tabea und Max.
Wir zwei quatschen in regelmäßigen Abständen über das Studium und die besonderen Lebensumstände, wie wir mit Herausforderungen umgegangen sind und was wir dabei gelernt haben.
Hallo, hallo.
Hallo, Max. Hallo, hallo.
Schön, dich zu sehen, Tabea.
Schön, dich auch zu sehen. Es ist so warm.
Wir haben heute ein sehr spannendes Thema.
Ja, ein intensives, spannendes und umfangreiches Thema, nämlich Therapie.
Ja? Ich freue mich schon drauf. Ich glaube, das wird eine knackige Folge.
Auch.
Super knackig.
Aber da ist viel los. Da ist viel los, sage ich gleich schon mal.
Sollen wir direkt reinspringen? Tabea, ich glaube nämlich, bei so einem Thema sollte man eigentlich gar keine Zeit verlieren, ne?
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich würde einfach mal anfangen mit dem Begriff klinisch-psychologischer Intervention.
Okay.
Weil da gibt es dann nachher so Unterordnungen und ich lese mal eine kurze Definition vor.
Machst du.
Also, darunter versteht man sämtliche Formen professioneller psychologischer Unterstützung bei der Bewältigung vorwiegend psychischer, aber auch sozialer und körperlicher Beeinträchtigungen und Störungen.
Mhm.
So, klinisch-psychologische Intervention. Was gibt es jetzt für Formen davon? Also wir haben Beratung, wir haben die psychologische Mediation, die Psychotherapie, um die es heute gehen soll. Prävention gehört aber auch dazu, sprechen wir heute auch an. Psychoedukation, das ist nicht direkt eine Behandlungsmethode, sondern das ist Aufklärung über Störungswissen, also das sollte man immer machen. Dann haben wir die Online-Intervention und es gehört auch dazu die Rehabilitation. Also, dass wir mal so kurz den Schirm ein bisschen abgeklärt haben.
Okay, ich kurz mal abgeklärt. Viele, viele Begriffe, die wir wahrscheinlich alle nicht kennen.
Es ist viel, viel los, aber wir gucken uns natürlich nicht alles davon an, nur dass man es halt ein bisschen die Reihenfolge hat, wo wir da unterwegs sind. Und ich lese jetzt mal eine kurze Definition bzw. das Ziel von Psychotherapie vor und danach in einfacheren Worten, aber nur, dass wir das alle mal so gehört haben.
Also so, dass ich es dann auch verstehe.
Ja, das ist, du wirst es verstehen. Es sind halt jetzt ein paar Fachbegriffe, aber dass das einmal vorneweg ist. Okay, also Psychotherapie hat als Ziel Beeinflussung beziehungsweise Reduzierung der Prävalenz von Störungen durch Veränderung psychischer Funktionen, Funktionsmuster, in Klammern Syndrome, beziehungsweise interpersoneller Systeme. Oh, what the fuck. Okay. Und in einfach heißt es, Psychotherapie hat das Ziel, dass weniger Menschen unter psychischen Störungen leiden müssen, indem sie die Art und Weise, wie wir denken, fühlen und miteinander umgehen, verändert. Also so könnte man es definieren.
Mhm.
Und darunter zählt natürlich zum Beispiel, die Emotionen zu steuern oder ungesundes Verhalten in gesünderes umzuwandeln, ein soziales Netzwerk aufbauen, das ist eben mit dem interpersonell gemeint, oder Symptome lindern von Depressionen, Angststörungen. Also so ein paar Beispiele davon. Wie war deine Definition so vorher von Therapie?
Meine Definition war eigentlich, gehst du mal hin.
So.
Schaust du es dir mal an. Das war so meine Definition von Therapie.
Finde ich gut, genau. Einfach mal machen und gucken.
Mhm.
Sehr, sehr praktischer Ansatz.
Schauen wir mal, was wird.
Voll. Ja, ich würde noch ganz kurz auf die Methode eingehen, weil das auch nochmal wichtig ist zur Definition. Also, dabei werden psychologische Mittel verwendet, die theoretisch empirisch fundiert sind. Was bedeutet, dass es nicht irgendein Hokuspokus ist, sondern eben eine wissenschaftliche Grundlage hat, ne? Und immer wieder durch Forschung erweitert wird und so weiter. Dann durch Experten durchgeführt, also jemand mit einer entsprechenden Ausbildung und halt nicht irgendein Coach, das ist dann auch nochmal wichtig, im professionellen Setting und auch ganz wichtig, es ist ein zielorientierter Prozess, also das braucht man ja auch, um zu tracken, hat es was gebracht oder nicht. Also was genau will man damit erreichen? Das ist nicht einfach nur random Talking. Und die Ziele kann man dann auch noch mal gliedern, zum Beispiel behandlungsbedürftige Verhaltensweisen und Einstellungen ändern oder Störungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist, vorzubeugen, diese festzustellen, also sind wir bei der Diagnose, zu lindern, zu stabilisieren und zu heilen. Aber unsere Dozentin meinte, heilen sollen wir eher nicht verwenden, was ich verstehe, weil das ist immer so ein etwas kritischer Begriff, aber per se wurde das so definiert. Puh, ja, also das mal so zur formellen Einordnung von dem ganzen Geschehen.
Nee, aber spannend auch zu hören, dass es nicht einfach so ein Larifari, ich setze mich mal irgendwie auf den Stuhl und fange mal an, so ein bisschen auf Blabberbacke zu spielen, Approach ist, sondern offensichtlich steckt hinter dem Begriff Psychotherapie doch einiges.
Genau, also da ist wirklich viel dahinter und ich denke, das ist ganz gut, wenn man das einfach mal so hört, dass man es sich auch besser vorstellen kann oder vielleicht auch nicht verwechselt mit den ganzen anderen Formen. Oder wir sehen ja auf Social Media auch immer Coaching. Coaching hat auch total seine Berechtigung, aber Coach ist kein geschützter Begriff, anders als Psychotherapeut und Psychologe zum Beispiel. Ah, ja. Das heißt, jeder kann sich so nennen oder Trainer. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man die verschiedenen Berufsgruppen kennt, um auch zu sehen, was passt vielleicht am besten zu mir. Und wir werden nachher auch noch kurz darauf eingehen, Unterschied Psychologe, Psychiater. Mhm. Also das sind ja ganz viele Begriffe, die total verwirrend sein können. Und dann gibt es auch noch Unterschiede Deutschland, Österreich. Also dass wir da mal vielleicht ganz kurz drauf schauen, um so ein bisschen diesen ganzen Knoten zu entzerren in dieser Psychowelt, sage ich mal.
Spannend zu sehen, dass es auch länderübergreifende Unterschiede gibt, aber da können wir gerne später nochmal kurz drüber schnacken. Ah, okay. Ja. Wild.
Ja, definitiv. Man kann ja auch viel präventiv machen, also zur Vorsorge noch, bevor man in Therapie geht. Und viele Krankenkassen bieten da zusätzliche Unterstützungsangebote an, die eben auch zur Verbesserung der psychischen Gesundheit beitragen können. Und bei der Barmer gibt es da zum Beispiel das MindDoc, also Psychotherapie per Video, oder die Hello Better App, wo es viele Kursangebote gibt, die bei Depressionen und Schlafproblemen helfen können. Die Links dazu sind in der Shownotes. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen.
Mega, mega, mega cool. Tabea, ich stelle mir jetzt aber trotzdem noch die Frage gerade, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Psychologen, einem Psychotherapeuten und einem Psychiater und woher weiß ich, wo ich im Prinzip hingehe, wenn ich einen Bedarf habe?
Das ist eine sehr gute Frage, weil das ganz oft verwechselt wird. Also der Psychologe hat zunächst mal Psychologie studiert, also Bachelor und Master, und kann danach beratend tätig werden, zum Beispiel bei Schulproblemen oder Lernstörungen, in der Personalentwicklung, in der Verkehrspsychologie. Also da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man aber psychologischer Psychotherapeut werden möchte, das ist dann in Deutschland so, dass man danach noch eine Weiterbildung machen muss, beziehungsweise jetzt gab es ja diese Reform, dass man direkt Psychotherapie studieren muss, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und danach kann man eben seine Praxis aufmachen und Störungen mit Krankheitswert behandeln, aber beide Berufsgruppen dürfen nicht Medikamente verschreiben. Mhm. Das darf dann der ärztliche Psychotherapeut, also der hat Medizin studiert, dann den Facharzt für Psychiatrie gemacht, also umgangssprachlich Psychiater, und der kann dann auch Therapie anbieten, aber eben sowas wie Antidepressiva und die ganzen Psychopharmaka eben verschreiben. Also das ist so der Unterschied. In Österreich auch wieder anders, aber mit den Medikamenten, das ist gleich. Mhm. So mal zur groben Einordnung. Und man sollte sowieso eigentlich immer, also wenn man dann beim Therapeuten ist, eine organische Abklärung auch noch dazu machen. Also, dass die Probleme nicht körperlicher Natur sind, was dann nur der Arzt wiederum feststellen kann. Also, das sollte auch so Hand in Hand gehen. Und man kann zum Beispiel mal zum Hausarzt gehen, so als erste Anlaufstelle, um erstmal abzuklären, was liegt denn so vor. Und der Psychologe, der kann dann eben zum Beispiel bei Störungen ohne Krankheitswert, also so Beratung bei Lebenskrisen zum Beispiel oder Eheproblemen fungieren.
Ah ja, okay. Und wie unterscheiden sich denn dann die Therapieformen? Also ich kann mir vorstellen, dass es natürlich je nach Format bzw. AnsprechpartnerInnen dementsprechend auch unterschiedliche Therapieangebote gibt, oder?
Genau, also wir haben ja in Deutschland 4 Haupttherapieformen, die von der Kasse übernommen werden. Und das haben die meisten bestimmt auch schon mal gehört, aber vielleicht gehen wir noch mal kurz drauf ein, weil es gibt einen Unterschied zwischen einer ambulanten Therapie und teilstationär. Also ambulant, das ist zum Beispiel in der psychotherapeutischen Praxis. Und da hat man zum Beispiel so 1 bis 2 Sitzungen pro Woche und die gehen meistens 50 Minuten. Mhm. Also so, nur hast du ja auch schon gemacht. Mhm. Und dann gibt es den teilstationären Aufenthalt, zum Beispiel die Tagesklinik. Oder ganz stationär, also zum Beispiel auf der Psychiatrie oder die psychosomatische Klinik. Und da sind dann ganz verschiedene Therapieprogramme. Also wir haben da Einzel-, Gruppentherapie und vieles auch ergänzend mit nicht klinisch-psychologischen Interventionen, also zum Beispiel Sport. Oder als ich mein Praktikum auch auf der Psychiatrie gemacht habe, da war viel Ergotherapie dabei, dass man Sachen basteln musste. Also so ein ganz vollumfängliches Programm und was dann ganz störungsübergreifend ist, aber auch störungsspezifisch, also dass man mal so diese verschiedenen Formen abgeklärt hat. Und ja, sofern du keine Frage hast, würde ich jetzt auf diese 4 Therapieformen eingehen.
Ich finde das super spannend, weil ich immer, oder was heißt immer, ich hatte tendenziell eher von den Begrifflichkeiten gedacht, dass ambulant direkt was tendenziell eher was mit einer Psychiatrie zu tun hätte. Und, ne? Du nickst.
Ja, das ist aber auch nicht falsch. Ja, ich weiß aber, was du meinst, weil da gibt es ja diese ambulante Notaufnahme. Mhm. Ja, stimmt, genau. Also da würde man dann hinkommen in einem Notfall, zum Beispiel, wenn jemand suizidal ist, dann ist da die Ambulanz eben zum Beispiel beim Krankenhaus die Stelle und dort wird dann der Patient erstmal stabilisiert und dann weiter verwiesen. Also so war das auch bei uns da auf der Station. Mhm. Ja,
spannend.
Stimmt. Ja. Genau. Aber viele Begriffe.
viele Begriffe. Ja. Aber welche 4 Formen gibt es denn?
Genau, also wir gehen jetzt nur ganz kurz drauf ein, aber wir haben die Verhaltenstherapie bestimmt schon mal gehört. Mhm. Und da steht das gegenwärtige Erleben und Verhalten vom Patienten im Mittelpunkt der Behandlung. Und es geht eben darum, so belastende Denkmuster und Verhaltensweisen zu erkennen und zu entzerren. Und die Sitzungen sind meistens so einmal pro Woche. Und da gab es dann später auch so durch die dritte Welle mehr Fokus auf Achtsamkeit. Wir haben dann auch das DBT-Training for Borderline. Das stammt auch aus dieser Richtung. Aber ja, nur mal vorweg, Verhaltenstherapie. Mhm. Dann die systemische Therapie. Da schaut man sich eben an, was hat das System, also das Umfeld mit dem Ganzen zu tun. Da werden dann manchmal zum Beispiel auch die Familie mit eingeladen in die Therapiesitzung und eben an dem Gesamten gearbeitet. Mhm. Dann haben wir die analytische Psychotherapie bzw. Psychoanalyse. Das haben die meisten bestimmt auch schon mal gehört. Die kommt nämlich von Sigmund Freud und geht davon aus, dass gegenwärtige psychische Symptome auf unbewältigte Konflikte und Erfahrungen mit Bezugspersonen in der Kindheit zurückgehen und dieses Unterbewusstsein sich jetzt auswirkt bis aufs Erwachsenenalter. Also diese Bewusstmachung von verinnerlichten, verdrängten Konflikten. Und da hat man meistens mehrere Sitzungen über einen längeren Zeitraum. Und dann haben wir noch die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Die ist eine Weiterentwicklung von der Psychoanalyse, aber ein bisschen mehr so im Hier und Jetzt verankert. Also die geht auch davon aus, dass die Wurzeln von der früheren Geschichte herstammen, aber sie fokussiert sich halt trotzdem mehr so auf die Lebensumstände jetzt und dass man eben den zentralen Konflikt und die Ursachen für die Symptomatik versteht. Das habe ich auch mal gemacht. Also ich hatte auch mal psychologisch fundierte Therapie, genau. Also das sind so die 4 in Deutschland.
Super spannend. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da tatsächlich auch die ein oder anderen Überschneidungspunkte gibt.
Ja.
Also jetzt beispielsweise bei der analytischen Psychotherapie, wenn du im Prinzip eine Analyse auf Erfahrungen aus der Kindheit basierst, dann hat ja in den meisten Fällen wahrscheinlich auch das familiäre Umfeld da irgendein Teil dran, ne? Oder hat wahrscheinlich
Einfluss ausgeübt. Ja, uns wurde auch gesagt, dass sich dass sich da viel eben überschneidet und man das auch nicht so abgrenzen oder irgendwie gar als Konkurrenz sehen soll, welche Therapieform ist jetzt besser. Und natürlich gibt es wissenschaftliche Belege, bei welchen Störungen was sich besonders als effektiv erwiesen hat, aber das ist ja auch individuell. Und zum Beispiel bei der Verhaltenstherapie, die sich ja auf das Hier und Jetzt hauptsächlich konzentriert, heißt ja nicht, dass man die Vergangenheit komplett ignoriert oder gar nicht über die Kindheit spricht. Mhm. Der Ansatz ist halt ein anderer und der Fokus. Mhm. Genau. Und da am besten auch schauen, was einem dann am besten liegt. Aber du hast ja, glaube ich, mit der Psychoanalyse auch Erfahrung gemacht.
Ich glaube, ich habe mit der einen oder anderen Therapieform schon Erfahrung gemacht.
Okay.
Lass uns da super gerne gleich nochmal drüber sprechen. Ich bin nämlich always very happy to share about my experience. Mhm. Vielleicht aber, um so eine generelle Frage zu stellen, kann man irgendwie festhalten, ab wann oder ob man grundsätzlich eine Therapie braucht? Gibt es da irgendwie Merkmale, an denen man das festmacht, dass man sagt, okay, ich habe gewisse Anzeichen, ich könnte eine Therapie benötigen und falls ja, wenn dann welche?
Ja, also meine persönliche Meinung ist, dass sobald man sich die Frage stellt, das ja schon mal ein Anzeichen ist und ich persönlich wäre dafür, dass jeder mal eine Therapieerfahrung macht. Aber wie schon gesagt, zum Beispiel der Hausarzt kann ja die erste Anlaufstelle sein, weil man ja dann auch körperliche Beschwerden in der Regel hat, um das schon mal abzuklären. Wir gehen aber nachher noch drauf ein, was für Anlaufstellen es gibt, wenn man einen Therapieplatz in Anspruch nehmen möchte. Mhm. Ich habe hier ein paar Symptome rausgesucht, die eben darauf hinweisen könnten, dass eine Therapie indiziert ist. Aber es ist halt wichtig, sich im Hinterkopf zu behalten, dass es jetzt nur eine Auswahl an Symptomen ist. Also keinesfalls irgendwie alles abdeckt und man sagt, ach, da war meins nicht dabei, dann brauche ich es nicht. Mhm. Und am Ende kann es ja immer nur eine geschulte Fachperson einschätzen. Also deswegen, wie du am Anfang gesagt hast, einfach mal hingehen und das abklären lassen. Mhm. Aber zum Beispiel wurde hier gesagt, wenn du Schlafstörungen hast oder Herzrhythmusstörungen, also ist jetzt eine ganz große Palette, körperliche Beschwerden und der Arzt sagt, ja, ich finde aber nichts. Also das hat wahrscheinlich keine körperliche Ursache. Dann, wenn man zum Beispiel länger Schlafmittel oder Beruhigungstabletten nimmt, weil man das Gefühl hat, ja, sonst komme ich nicht mehr klar. Oder ohne ersichtlichen Grund irgendwie Herzrasen hat, Angstzustände. Also diese Panik vielleicht auch, ja, ich habe das Gefühl, sterben zu müssen. Allgemeine Ängste, die einen sehr belasten oder einschränken, dass man zum Beispiel gar nicht mehr rausgeht oder irgendwie Angst vor Autoritäten und großen Plätzen in Räumen hat. Also da sind wir bei den Angststörungen, dass man oft unter Gedankenkreisen leidet und sich irgendwie nicht traut, sich jemandem anzuvertrauen. Also zum Beispiel auch so Scham- und Schuldgefühle, das Gefühl, fremdbestimmt zu werden, auch ganz wichtig, verfolgt zu werden, solche Sachen. Oder wenn man sich schon seit längerem antriebslos, lustlos fühlt oder irgendwie, ich bin immer so erschöpft und so müde, ich komme gar nicht mehr raus oder ich habe gar nicht mehr so eine Freude am Leben und irgendwie das Interesse verloren. Also das sind nur ein paar Beispiele. Da sieht man, wie groß die Palette ist.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sich fast jeder mit einigen der Punkte da identifizieren kann. Ich weiß, dass ich es definitiv kann. In der Vergangenheit natürlich noch viel, viel stärker, da gehen wir gleich drauf ein. Aber wie du schon sagtest, gerade eben, persönliche Meinung, ich bin der Ansicht, dass es einfach jedem gut täte. Auch allein aus der Auswahl. Girl, I identify with that.
Ja.
I identify with that. Jetzt darauf eingehend, wenn sich jemand damit identifizieren kann mit der Liste da draußen, ne, und sagt, okay, alles klar, ich habe vielleicht schon länger mit dem Gedanken gespielt, eine Therapie anzugehen, in welcher Form auch immer, das ist jetzt was vielleicht für mich, aber ich habe so ein kleines Fragezeichen vor, wie wird das Ganze denn finanziert, ne? Wer übernimmt das? Worauf muss ich mich gefasst machen, etc.? Hast du da irgendwelche Insights?
Ja, genau, das ist ja dann so der nächste große Punkt. Also wenn man sich dazu entschieden hat, was ja schon mal ein sehr, sehr guter Punkt ist und auch eine Übernahme von der Verantwortung für sich selbst, dass man sagt, ich möchte gerne Hilfe in Anspruch nehmen. Also ich finde das total super und das zeugt für mich auch von Stärke, wenn das jemand macht. So, also wenn diese Entscheidung gefallen ist, dann ist natürlich das, wo fange ich jetzt an?
Mhm.
Und das kann auch total überfordernd sein. Ich finde ja auch, sowas sollte in der Schule beigebracht werden. Auf jeden Fall mal vorweg, also die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Behandlungskosten, sofern eine psychische Störung mit Krankheitswert medizinisch indiziert ist. Also dazu gehören dann zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen. Also das muss eben festgestellt werden vom Fachpersonal. Und dann so der erste Schritt, der führt dann in die psychotherapeutische Sprechstunde und da wird dann so abgeklärt, welches Angebot denn jetzt hier am besten geeignet wäre. Also zum Beispiel eine Akutbehandlung bei ganz akuten Krisen, die dann auch dazu dient, dass der Patient erstmal stabilisiert wird, dass er überhaupt an der Therapie teilnehmen kann. Ne, das ist ja dann mal das Nächste, da musst du ja auch körperlich und psychisch erstmal fit genug dafür sein. Und das kann dann eben auch ambulant, teilstationär, stationär sein, wie ich vorhin schon angesprochen habe. Mhm. Und da sind dann bis zu 12 Therapiestunden möglich. Für die Akutbehandlung aber ist kein Antrag bei der Krankenkasse nötig. Und die Akutbehandlung, die kann dann nach der Sprechstunde direkt beginnen oder eben stationär durchgeführt werden.
Okay.
Also verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Und dann aber noch wichtig, alternativ wird in sogenannten probatorischen Sitzungen eine Kurz- oder Langzeittherapie vorbereitet und das muss dann auch bei der Krankenkasse beantragt werden.
Kurz mal für Dullis wie mich, was bedeutet probatorisch?
Also in den Probesitzungen, da gibt es so ein Kennenlernen und man schaut erstmal so, stimmt die Chemie und die Diagnostik wird gemacht, weil, wie hat unsere Dozentin immer gesagt, keine Intervention ohne Diagnostik. Also was bedeutet, man fängt nicht an zu behandeln, ohne dass die Diagnose vorher klar ist, ne? Dass man genau weiß, was ist jetzt hier das Problem und wie gehen wir das an und nicht mal auf gut Glück oder so. Den Satz hat sie uns immer eingetrichtert. Ja, und nach den Probesitzungen, wie ich schon gesagt habe, also dieser körperliche Check, der sollte auch stattfinden. Das ist dann ein Konsiliarbericht, heißt es, vom Arzt. Und dann bei dem Antrag, da helfen dann auch die Therapeuten, also was für einen Antrag man da stellen muss.
Ich fand diese Probesitzungen oder probatorischen Sitzungen bei mir tatsächlich auch immer super wichtig, weil ich hatte ja schon relativ viele Therapien in dem Sinne. Und für mich war es auch beispielsweise immer super, super wichtig zu sehen, ist auch ein Match zwischen mir und der therapierenden Person. Ne?
Und Max, wie hast du denn gemerkt, dass du Hilfe in Anspruch nehmen möchtest?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es damals in meiner Situation nicht so wirklich eine Frage von Wollen war, sondern eher ein akutes Müssen. Ich war nämlich relativ jung, also was heißt jung, 14 glaube ich, 15, 14 war ich, und war sehr untergewichtig, weil ich einen relativ gefährlichen psychischen Zustand hatte. Ich hatte eine sehr starke Angststörung und konnte halt nicht sonderlich gut essen. Die Entwicklung dahin war aber nicht ganz so klar zu definieren bzw. zu pinpointen, weil es sich bei mir von einer Gastritis in eine Anorexia nervosa entwickelt hat. Also ich hatte im Prinzip erstmal eine Magenschleimhautentzündung, was ja grundsätzlich ein, correct me if I'm wrong, aber medizinisches Phänomen ist, wo du halt zum, in Anführungszeichen, konventionellen Arzt oder Ärztin gehst und durch gewisse Medikamente diesen Übersäuerungszustand beheben kannst wieder. Was mir zu dem Zeitpunkt aber nicht ganz bewusst war, war, dass die Ursache eigentlich eine psychische war. Und sie sich im Prinzip auch nach, in Anführungszeichen, Behebung oder Bekämpfung der Gastritis in eine langfristige psychologische Thematik entwickelt hat. Sprich, ja, ich habe es geschafft, das Körperliche zu überwinden, also die Symptome, aber die Ursache blieb bestehen. Und I had to fight the cause and not the symptoms. Genau, deswegen habe ich dann wann war das? Ich war irgendwann im Sommer in Deutschland. Ich bin ja in Singapur aufgewachsen und war in Deutschland und habe dann, als das mit meiner Angststörung so stark wurde, dass ich halt nicht mehr das Haus verlassen konnte und mich eigentlich komplett sozial abgrenzen musste etc. Ich auch noch gefühlt, ich war federleicht, ich war viel zu dünn für meine damalige Größe und mein damaliges Alter. Ich glaube, ich habe irgendwie auf 1,83 habe ich irgendwie 52 Kilo oder so gewogen. Also wirklich, wirklich viel zu schmal. Und habe dann angefangen mit einer Gesprächstherapie, beziehungsweise eigentlich eine Spieltherapie. Nee, eine Psychoanalyse war es, glaube ich, genau. Eine Psychoanalyse und eine Spieltherapie, was für mich halt so ein bisschen Breaking the Barrier war, der erste Schritt zurück ins Leben, weil ich konnte halt auch nicht sprechen. Ich war so in mich geschlossen eigentlich, dass ich nur mit sehr ausgewählten Personen sprechen konnte. Und ich musste durch diese Spieltherapie im Prinzip lernen, mich wieder zu öffnen, ohne auch Angst zu haben, mich übergeben zu müssen beispielsweise. Ich hatte nämlich immer Angst, dass ich mich übergebe, wenn ich spreche.
Mhm. So Emetophobie, oder?
Uff.
Meinte ich.
Kann sein, aber ich kenne den Begriff tatsächlich nicht, aber ich hatte wirklich immer, ich weiß, dass es Leute gibt, die Angst haben vor Übergeben oder wenn sich auch andere Leute übergeben, aber bei mir war es ja im Prinzip darin fundiert, dass ich mich so oft übergeben habe. Und ich hatte so ein bisschen, es war wie so ein Teufelskreis, ich konnte ja nicht essen, weil mir schlecht war und mir war schlecht, weil ich nichts gegessen habe. Die Ursache oder der Ursprung war ja eigentlich, dass ich die ganze Zeit so einen Panikzustand hatte. Ein weiterer Output dessen war halt, dass ich nicht reden konnte. Und immer so ein bisschen in Embryonalstellung eigentlich überall nur saß und lag. Also ich war wirklich ein Häufchen Elend. Deswegen war eine Gesprächstherapie tatsächlich erstmal gar nicht so wirklich in the question oder in the equation, weil ich mich irgendwie anders öffnen musste. Und dann habe ich angefangen, irgendwie Kerzenwachs in Eiswasser zu gießen. Ne? Also einfach nur mich irgendwie kreativ auszuleben und über solche kleinen Spiele auch irgendwie so beschnuppern. Es gibt so kleine Kärtchen, wo man Gerüche erschnuppern muss. Dann musste ich irgendwie raten, okay, ist das eine Erdbeere oder ist das eine Blaubeere oder riecht das nach Schokolade, nach Banane etc. Und man muss sich gerade vorstellen, ich war 14 oder 15. Und ich habe angefangen, solche Spiele zu spielen mit einer Therapeutin, weil ich eigentlich so solche starken sozialen und gesellschaftlichen Rückschritte gemacht habe, weil ich mich so eingeschlossen habe in mir selbst, dass ich halt wirklich eigentlich alles wieder neu lernen musste. Aha. Jede soziale Interaktion.
Ja, aber ich finde das voll bewundernswert, weil du hättest ja auch dieses Gefühl haben können von, nee, das ist was für Kinder oder weißt du, so, aber dass du dich drauf eingelassen hast, das finde ich ja schon mal so mega der Schritt, weil ich glaube, manche hätten da vielleicht auch zugemacht oder so, nee, was bringt das jetzt? Also hatte ich auch mal so Trotzhaltungen. Und dass du dich da überwunden hast, Step by Step zu machen und das anzunehmen, was dir in der Therapie da entgegengebracht wurde, das finde ich auch schon ein echt großer Schritt. Und daran sieht man ja auch, dass es nicht die eine Form gibt, sondern dass es total individuell ist, was funktioniert und wo man ansetzen muss und dass es dann halt nicht die Gesprächstherapie ist, sondern erstmal ein ganz anderer, kreativerer, spielerischerer Zugang in deinem Fall. Mhm.
Es ist nicht so, dass ich direkt offen war für eine Therapie tatsächlich. Also meine Mutter hat mich da schon sehr naja, nicht überzeugen müssen. Ich habe es dann halt gemacht. Ne? Ich musste es dann halt machen, was ja auch völlig richtig war. Aber ich war ursprünglich nicht ganz offen dafür, aber ich habe halt gemerkt, irgendwas muss passieren. Und ich habe schon immer sehr gerne gespielt und ich liebe solche Sachen wie Memory. Ich mag auch irgendwie, ne, mit der Hand arbeiten, irgendwie Wachsformen und so. Und deswegen, glaube ich, war es so tatsächlich, dass sich die Therapeutin auch auf mich so ein bisschen eingestellt hat, ne, und das mit mir gemacht hat, was ich auch gerne machen wollte. Und in der Situation mussten wir halt das machen, was ich einfach physisch machen konnte. Ich konnte auch eigentlich fast nichts, weil ich am körperlichen Ende oder am Ende meiner körperlichen Kräfte war, dass ich nicht sonderlich viel machen konnte. Allein so ein Glas zu heben oder eine schwere Kerze zu heben und den Wachs in Eisbehälter zu kippen, das hat mich schon sehr angestrengt. Aber ich bin auch sehr competitive. Also solche Sachen wie Spiele waren halt für mich extrem wertvoll, weil sie mir Erfolgserlebnisse am Tag geschenkt haben. Auch wenn es winzige Erfolgserlebnisse sind oder waren, allein gegen, keine Ahnung, die Therapeutin bei Mensch Ärger nicht zu gewinnen. Irgendwann entwickeln sich natürlich auch die Spiele zu weiteren Spielen, aber allein das war für mich halt ein absolutes Erfolgserlebnis. Ja, und das haben wir tatsächlich dann, ich glaube, über 3 oder 4 Monate intensiv gemacht. Ich war fast jeden Tag da.
Täglich fast. Mhm. Ja, ist ja auch bei der Psychoanalyse, dass man öftere Sitzungen hat. Und ja, das war dann wahrscheinlich für dich auch körperlich schwer, weil du ja auch nicht viel Kraft hattest durch die Mangelernährung, oder?
Absolut. Allein dahin zu kommen war schwierig.
Krass. Boah, echt heftig, aber zeigt ja also erstmal, was die Psyche machen kann. Also, dass man sich das nochmal bewusst wird, ne, wohin die Reise überall gehen kann und wie viele verschiedene Formen es dann gibt, daran anzusetzen und wie Therapie eben aussehen kann. Also wie vielfältig und wie individuell und wie wichtig es auch ist, dass man da einen Therapeuten hat, der das auch checkt, ne? Also was du da gebraucht hast Voll. Und was für dich da funktioniert und der richtige Ansatz ist. Und aber auch, möchte ich nochmal betonen, deine Eigeninitiative, weil, okay, deine Mutter hat dich vielleicht hingeschleppt, aber deine Mutter kann für dich nicht die Therapie machen. Und solange du nicht selbst dich öffnest, geht das nicht. Also man kann auch niemanden zwingen, Hilfe anzunehmen, der das nicht will. Also deswegen hast du das daran gearbeitet und das ist dein Verdienst.
Klar, also das Learning ist ja auch am Ende des Tages, kannst nur du dir selber helfen. Und das musste ich im Laufe dessen auch lernen. Ich habe das, meine erste Therapeutin und ich haben dann auch peu à peu natürlich immer neue Sachen gemacht, immer mehr dazu etc. Und ich wurde ja dann nach den, ich glaube, 3 oder 4 Expressmonaten bin ich dann wieder zurück nach Singapur gekommen und habe dann hier mit einer Gesprächstherapie begonnen, was ja auch ein absoluter Schritt ist, ne? Von ich kann nicht sprechen, ich muss meine Sprache ist das Spiel, in Anführungszeichen. Ne? Ich habe ja in dieser ersten Therapie fast gar nicht gesprochen, sondern ich habe einfach nur interagiert, aber also Interaktionsformen können ja unterschiedlich aussehen. Hinzu, ich fange an zu sprechen. Die zweite Gesprächstherapie war für mich einfach Gold wert, weil sie für mich eine super starke Stütze war in Bezug auf meine eigene Selbstheilung und mir wirklich extrem viel Selbstsicherheit, die ich ja offensichtlich nicht hatte und Confidence gegeben hat. Und war für mich einfach das Richtige, glaube ich.
Ja, vielleicht an der Stelle nochmal, dass das jetzt nochmal ein anderes Verfahren ist, als was wir vorgestellt haben, weil es ja ganz, ganz viele Angebote gibt. Wie gesagt, in Österreich dann auch wieder anders Voll. Als in Deutschland. Gesprächstherapie sagt man auch teilweise klientenzentriert. Und das kommt eben ganz individuell drauf an, was man möchte und welches Verfahren für einen geeignet ist. Aber das kann man dann ja auch sich rantasten und ein bisschen recherchieren, wo würde man gerne hin und dann auch nochmal im ersten Gespräch abklären. Also das muss man jetzt nicht im Voraus wissen, welche Therapie ist da jetzt meine.
Ich glaube, genau das ist das Wichtige bei dem Ganzen, dass man sich rantastet und dass man sich auch ein bisschen Zeit gibt, beziehungsweise dass man das mit Offenheit angeht, ne? Und das, was für mich funktioniert oder das, was für dich funktioniert, wird für eine dritte Person vielleicht nicht funktionieren. Dafür findet die Person vielleicht einfach genau das, was auf einen irgendwie zugeschnitten ist. It's really a very individual thing.
Ja, genau. Zum Beispiel, ich habe auch meine EMDR-Therapie gemacht. Also das heißt Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Also auf Deutsch Desensibilisierung und Verarbeitung durch Augenbewegung. Und ich erkläre das jetzt nicht genau, aber der Therapeut macht da halt bestimmte Bewegungen, denen man mit den Augen folgt. Und das kommt aus der Traumatherapie, aber eben auch bei negativen Belastungen. Und das ist zum Beispiel auch jetzt wieder eine eigene Form. Also da braucht ein Therapeut eine Zusatzausbildung für. Das habe ich auch als sehr hilfreich empfunden zum Beispiel. Und ansonsten genau tiefenpsychologisch fundiert habe ich lange gemacht. Und dann, ich glaube, aber auch Mischung mit Verhaltenstherapie. Ja, also auch durchmischt auf jeden Fall. Auch eine größere Bandbreite an Sachen.
Sehr spannend auch. Sehr, sehr unterschiedlich auch, ne?
Aber schau, du bist von nicht wirklich sprechen können zu einem Podcast gekommen.
Stimmt. Gar nicht labern können und jetzt plötzlich Laberbacke.
Schreib dir das mal ganz fett in dein Erfolgstagebuch.
Das schreibe ich mir hinter meine Ohren, die hier gerade unter den Headphones sitzen und ein bisschen schützen.
Oh mein Gott, das ist wirklich so heiß. Ja, for real. Also danke fürs Teilen und auf jeden Fall auch krass, wie weit du da gekommen bist.
Ja, na klar. Aber it's an ongoing journey. Was hilft denn dir heutzutage so, deine mentale Gesundheit zu erhalten oder zu stärken?
Also ich habe das ja mit dem Meditieren und mit der Achtsamkeit vor einer Zeit entdeckt. Haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht. Mhm. Und ich habe auch so Achtsamkeitsimpulskarten. Die hat mein Therapeut mir geschenkt. Das, glaube, es war so ein Geschenk an alle Klienten, Patienten.
Und thinking you're special.
Ja, genau so. Oh, verdammt, nee, kriegt wahrscheinlich jeder. Ich weiß nicht. Aber die sind sehr nice, weil da steht dann halt sowas drauf wie, nenne 5 Personen, die in deinem Leben unterstützend waren. Oder so. Oder meine Favorite-Karte ist, beschreibe deine Stimmung anhand des Wetters. Also zum Beispiel ist es trüb, okay. Ist es bewölkt. So, das finde ich immer sehr hilfreich, weil das kann man auch gut zu zweit machen oder zum Beispiel fragen, wieso ist denn da jetzt Gewitter? So metaphorisch. Genau, also diese kleinen Check-ins, Achtsamkeitsübungen, wie auch immer man das nennen möchte. Und was noch? Ach ja, genau, also dass ich mich halt mittlerweile auch gut kenne und weiß, wo und wann ich Hilfe in Anspruch nehmen kann oder sollte. Also man hat ja dann auch verschiedene Adressen und dann lieber einmal mehr hingehen und sagen, keine Ahnung, jetzt war es ein Jahr gut und jetzt ist wieder das und das durch den und den Auslöser. Und dann halt hilft es oft schon, nur eine Sitzung zu haben und irgendwie darüber zu sprechen. Also ja, das hilft mir, dass ich so die Anlaufstellen weiß und eben auch einschätzen kann, wann ist bei mir so, war es gerade. Ja, und bei dir?
Voll. Oh, tatsächlich auch diverse Dinge. Früher nicht, aber heutzutage bin ich eine absolute Sportmaus. Ich bin im FreundInnenkreis auch als die Gazelle bekannt. Oh. Ich renne nämlich gerne. I like to run away from my problems.
Wusstest du, dass Tabea übersetzt Gazelle heißt?
Siehst du mal, wir zwei Gazellen. Wir zwei Gazellen. Nee, aber also ansonsten, ich höre mir super gerne Podcasts oder auch Präsentationsformate an. I don't know why that helps me, but it does. Und natürlich Gespräche mit FreundInnen. Ich habe da, also meine beste Freundin, die liefert mir da tatsächlich auch echt immer den besten Input. Die sagt manchmal beispielsweise, ja, okay, guck dir einfach die Welt aus dem Universum an und erinnere dich daran, dass wir einfach ein kleiner fliegender Stein irgendwo im Nirgendwo sind und das Universum riesig ist und sich gefühlt dann einfach, dann, also das Problem, vor dem du gerade stehst, dann einfach doch gar nicht so groß ist. Nee, aber einfach grundsätzlich Gespräche, auch da wieder, ne, Laberbacker-Gespräche mit FreundInnen. Also es gibt natürlich ganz viele andere Methoden zur Stressbewältigung, Resilienztraining, Entspannungstechniken, die halt eine super Ergänzung zu unseren beiden phänomenalen Punkten, also unseren Punkten.
Ja, definitiv. Und vielleicht an der Stelle auch, gibt es ja immer noch so dieses Tabuthema oder, also ich kriege es in meinem Umfeld nicht mit, aber wahrscheinlich eben auch, weil ich mich mit den entsprechenden Leuten umgebe. Aber es gibt ja nach wie vor diese Meinung von, ach, Therapie, das, da gehe ich nicht hin, weil...
Voll, ne, so. Total. Also man kennt ja immer dieses Beispiel von, ja, hast du dir das Bein gebrochen, gehst du zum Arzt, aber was machst du halt, wenn du psychisch krank bist? Und ich muss sagen, also klar, vor allem in den letzten Jahren auf Social Media gab es natürlich einen absoluten Boom, was das Thema Mental Health und auch Therapie anbetrifft, ne? Ja. Typical Peer-to-Peer Principle Phenomenon. Also wenn Leute, mit denen du dich identifizieren kannst, darüber sprechen, dann öffnest du dich dem Ganzen tendenziell auch eher. Insofern, da gibt es natürlich super, super Entwicklungen, aber ey, vor allem was Männer auch betrifft, ne, in meinem Umkreis, ich kenne super wenige Männer, die so richtig Acht auf ihre mentale und psychische Gesundheit legen, beziehungsweise schon mal eine Therapie wahrgenommen haben. Und wenn sie es getan haben, dann reden sie darüber nicht. Versus bei Frauen oder auch queeren Personen ist ein viel offener, also meiner Erfahrung nach, ist ein viel offener Umgang. Und ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass vor allem bei Männern dieses Tabu einfach mal aus der Welt geschaffen wird. Und ich finde auch tatsächlich, dass wir da einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag haben, dass beispielsweise Hochschulen oder auch ArbeitgeberInnen, Schulen natürlich vor allem auch, ne, Start Early, hier richtig auch ihren Beitrag zu leisten.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also, dass das einfach noch selbstverständlicher wird. Also so, man hat seinen Friseur, man hat seinen Arzt, man hat seinen Therapeuten.
Genau.
Oder zumindest genau. Mal ja, die Adresse.
Tick, Trick und Track, wie man sie
ganz
kennt.
Genau. Und ich habe das Gefühl, in Amerika ist es ja total gang und gäbe. Also da ist es anders als bei uns. Da ist es viel selbstverständlicher, dass man irgendwie seinen Psychiater oder Psychotherapeuten hat. Und klar, auch wenn natürlich die Umsetzung da nicht immer so machbar ist, aber dass das zumindest aus den Köpfen rausgeht. Ich finde auch, dass da viel mehr das verbreitet werden müsste, dass alle Sätze mit Therapie ist was für Schwache oder wer in Therapie geht, der insert something, was total falsch ist, sollte gestrichen werden. Also dass man das wirklich aus den Köpfen rauskriegt, dass das auch nur ansatzweise was Negatives ist, weil ich finde, es ist genau das Gegenteil. Es ist Selbstfürsorge, es ist eine Verantwortungsübernahme. Man muss auch mutig sein, sich damit zu konfrontieren. Wie gesagt, das ist nicht ein Kaffeeklatsch, den man da die ganze Zeit hinlegt. Und ja, ich finde, das sollte einfach noch viel mehr vermittelt werden. Aber ich sehe auch echt einen totalen Umschwung. Also auf Social Media, es wird immer normaler, klar, das ist natürlich auch die Bubble, in der ich bin, schon allein vom Studium her. Ich kenne auch ganz viele, die selbst in Therapie sind. Das ist also auch ein ganz normales Thema. Aber ich habe das Gefühl, gerade wenn man jetzt so mit einer älteren Generation redet, also natürlich nicht alle, aber dass das dort noch ein bisschen so verankert ist von wegen, ach, kannst du deine Sachen nicht selbst lösen oder solche Stereotype.
Just don't be sad. Ei. Aber kennst du denn gute Anlaufstellen, wo, also vor allem für die HörerInnen da draußen, wo man Unterstützung oder einen Therapieplatz finden kann?
Genau, also man kann zum Beispiel die psychologischen Beratungsstellen an der Uni aufsuchen. Das hatten wir auch schon öfter mal angesprochen. Dann die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Wenn man da die 116, 117 sich anschaut, die haben ein super Video auch, wie der Ablauf sein soll. Also die Nummer kann ich auf jeden Fall empfehlen.
116, 117, rufen sie an.
Ja, und eben auch, wenn man es eingibt im Internet, 116, 117.de, dann auch Ausbildungsinstitute für Therapeutinnen, weil um Therapeut zu werden, braucht man ja eine Anzahl an ambulanten Stunden in der Ausbildung. Dann eben Krankenkasse und Ärztinnensuche von den Krankenkassen und bei stationären Aufnahmen, da habe ich jetzt auch einen Freund von mir, der hat sich dort freiwillig angemeldet und hat dann nach einer Zeit einen Platz bekommen.
Cool.
Genau, und ansonsten auch bei akuten Schwierigkeiten, das ist natürlich auch ganz wichtig, da haben wir die Links in den Shownotes, dass man sich die mal abspeichert und im absoluten Notfall immer Krankenwagen oder Polizei anrufen.
Das sind sehr gute Tipps. So, Tabea, jetzt haben wir zwei, glaube ich, die längste Folge hinter uns.
Ich sag ja.
Jetzt mal short and simple. Was mache ich, um meine mentale Gesundheit zu erhalten oder zu verbessern?
Also Selbstfürsorge kann ich dir wieder nur empfehlen und Stressbewältigung wie zum Beispiel Entspannungstraining und Achtsamkeit. Und dass man sich nicht scheut, bei Bedarf wirklich einen Therapeuten, Psychologen, Facharzt aufzusuchen. Und auf dem Barmer Campus Coach findet ihr auch einen Beitrag mit weiteren Informationen über Psychotherapie und erste Anlaufstellen. Auch der Link ist wieder in den Shownotes.
Mal wieder viel gelernt. Ja. Ganz, ganz lieben Dank für den Austausch.
Ja, vielen Dank, dass du deine Sachen geteilt hast. Und
du immer gerne.
Hier dir meinen ganzen theoretischen Background mitverfolgt hast.
Nein, das ist super. Das hilft uns einzuordnen. Ich finde das immer toll. Ich finde ein Gerüst super.
Ja.
Weil man sich mit vielen Punkten selber identifizieren kann und du gibst uns ein Gerüst. Ganz lieben Dank.
Ich finde es auch gut, dass man ein bisschen in dem Dschungel der Therapie und Psychobegriffe ein bisschen mehr Bescheid weiß. Und am Ende noch ein ganz wichtiger Satz, der Leitsatz von Therapie ist nämlich Hilfe zur Selbsthilfe.
So, und damit
beenden wir.
Merci und Merry Christmas. Ciao, Tabea.
Das war Studium und Mental Health, ein Podcast des Barmer Campus Coach, einem Präventionsprogramm der Barmer.